Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Jeising.
Ich habe manchmal mit Erstaunen in meinem Leben festgestellt, wo ich Berührungspunkte zu Homberg hatte, noch bevor ich überhaupt wusste, dass es die Stadt gibt, beziehungsweise jemals auf die Idee gekommen wäre, irgendwie hierher zu kommen oder dann nun für, geht schon fast auf 30 Jahre zu, hier zu leben. Aber einer dieser Berührungspunkte war, dass ich in meinem Studium eine Kirchengeschichte gelesen habe. Also das ist ein Buch, in dem Fall waren es zwei Bände, die halt die Geschichte der Kirche von ihren Anfängen, man kann sagen an Pfingsten, bis dann in die jeweilige Gegenwart behandeln. Und das Buch, was ich gelesen habe, stammte von Kurt Ahland, Kirchengeschichtler in Münster. Er hat dort auch ein Institut gegründet für die neutestamentliche Textforschung. Und das heißt, es gibt heute in Münster, wenn auch eben teilweise nur als Fotografien, aber es gibt alle Abschriften, alle alten Abschriften des Neuen Testamentes sind dort vorhanden. Und ein kleines Bibelmuseum gibt's. Aber was war die Begegnung? Nun, in seiner Kirchengeschichte hat Kurt Ahland, und zwar ist das, soweit ich weiß, die einzige Erwähnung in so einer zusammenfassenden Kirchengeschichte, er hat die Homberger Reformation dort erwähnt. Und zwar in einer Art und Weise, die aus meiner Sicht eine wichtige Unterstreichung macht. Ich lese euch mal ein kurzes Zitat. Es ist die Frage, ob der hessische Weg nicht der richtigere gewesen wäre. Hier wird die Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen definiert und die Selbstverwaltung durch eine Synode der Gläubigen und unter Ausscheidung der Mitläufer auf der Grundlage der Schrift gefordert. Man hat Luther deswegen befragt, aber Luther hat abgeraten. Diese Maßnahme wäre der zweite Schritt und man solle den zweiten nicht vor dem ersten tun, das würde sonst nur Schaden anrichten. Das war sicher realistisch gesehen. Er rät also richtig zum ersten Schritt. Aber das Resultat ist, dass es zum zweiten, offensichtlich auch von Luther für richtig gehaltenen Schritt in der evangelischen Kirche nie oder nicht eigentlich gekommen ist. Kurt Ahland redet hier von der Homberger Reformation und von der Reformationsordnung, die hier beschlossen wurde, in Kassel verfasst, aber hier dann beschlossen, die aber nie umgesetzt wurde, weil Luther abgeraten hat und hat gesagt, da sind so viele Ordnungen und Vorschriften und so weiter und das ist wahrscheinlich ein bisschen zu früh. Wenn erstmal genug Leute da sind, die auch glauben, dann könnte man das vielleicht so oder so ähnlich machen. Aber daraufhin hat dann eben Philipp das Ding in der Schublade verschwinden lassen oder im Archiv. Und es ist erst Jahrhunderte später wieder herausgeholt worden. Nur wenn man sich diese Beschlüsse, die dort in der Stadtkirche gefällt wurden, anschaut, dann stellt man fest, dass sie ihrer Zeit eben weit voraus waren, also ihrer Zeit 1526, aber noch über Jahrhunderte ihrer Zeit voraus waren. Andererseits aber auch sozusagen wie so ein Scheinwerfer, so schon ein Licht, eine Schneise in die Zukunft aufgezeigt haben, von der wir profitieren. Viele Ideen, die dort formuliert wurden, sind eigentlich Dinge, die für uns heute ganz normal und richtig sind und auch wichtig. Und die uns als Christen prägen, uns als Gemeinde, aber sogar bis in die Gesellschaft hinein prägende Wirkung erreicht haben. Also diese Gemeinde hier als evangelische Gemeinschaft, die wäre in den Ordnungen der damaligen Zeit so nicht denkbar gewesen. Aber in der Ordnung der Homberger Reformationsordnung sehr wohl. Noch als hier vor 125 Jahren bald die Gemeinschaft, die evangelische Gemeinschaft hier in Homberg gegründet wurde, da gab es erhebliche Widerstände dagegen und man hielt das für falsch und teilweise für gar nicht erlaubt, dass Christen sich einfach treffen und miteinander beten und Gottesdienst feiern und so weiter. Was für uns heute selbstverständlich ist, oder? In der Homberger Kirchenordnung war das allerdings durchaus schon vorgezeichnet. Die Kirchenordnung enthielt eine Reihe wichtiger Einsichten über Christsein, Kirche, die prägend wurden und wie gesagt sogar die Gesellschaft verändert haben. Aber das alles geschah auf der Grundlage biblischer christlicher Lehre. Das betont diese Homberger Kirchenordnung übrigens auch. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass wir die folgenden Gedanken jeweils auch in Verbindung mit einem Bibelabschnitt sehen. Nämlich, ich habe ausgesucht aus dem Epheserbrief, aus dem 4. Kapitel, einige Verse, die ich euch lese. Also Epheserbrief, Kapitel 4, von Vers 3 an. Dort heißt es, Paulus schreibt da an die Gemeinden in Kleinasien rund um Ephesus: Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, durch das Bindemittel des Friedens zu bewahren. Ihr seid ja ein Leib, in euch lebt der eine Geist und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und über allen ist der eine Gott, der Vater von allen, der durch alle und in allen wirkt. Jeder von uns hat den Anteil an der Gnade erhalten, so wie er ihm von Christus zugemessen wurde. Darum heißt es ja in der Schrift, er stieg hinauf in den Himmel, hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben gegeben. Wenn er denn hinaufgestiegen ist, muss er auch zuerst in die Niederung der Erde hinabgestiegen sein. Der, der uns also zu uns herabstieg, ist auch der, der dann hoch über alle in den Himmel aufgestiegen ist, damit er alles Geschaffene mit seiner Gegenwart erfüllt. Und er nun hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausgerüstet werden und so der Leib des Christus aufgebaut wird. Mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen. Dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dann sind wir nämlich keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umhertreiben lassen und dabei hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen wollen. Lasst uns also in Liebe wahrhaftig sein und in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen, unserem Haupt. Von ihm her wird nämlich der ganze Leib zusammengefügt und durch jedes verbindende Glied zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So lässt Christus seinen Leib heranwachsen, dass dieser sich selbst aufbaut in Liebe. Es ist schon vor der Reformation gewesen, dass die Gesellschaft den Menschen in seiner besonderen Schönheit und auch in seiner individuellen Vielfalt neu entdeckt hat. Das, was eigentlich heute unsere Gesellschaft auch prägt, das hat zumindest seine Wiederbelebung in der sogenannten Renaissance bekommen. Renaissance heißt eigentlich Wiedergeburt. Und was wurde da wiedergeboren? Da wurden alte, aus dem Griechentum stammende Ideen wiedergeboren von der Schönheit und von der Individualität von uns Menschen. Wir sind nicht einfach nur, keine Ahnung, Stimmvieh, nicht einfach nur Rädchen im Getriebe. Wir sind einzelne schöne Menschen. Also man denkt daran, der Michelangelo, der hat dann damals seinen David geformt. Also wie David wirklich ausgesehen hat, wissen wir nicht. Aber der Michelangelo, der hat also jetzt plötzlich den Menschen so betrachtet, in all seinen Einzelheiten. Es gibt Untersuchungen darüber, dass der sogar das einzelne Muskelspiel genau beachtet hat und so eben diese Figur geformt, während man lange Zeit vorher doch ja die Individualität des Menschen ziemlich einfach und flächig gesehen hat und es nicht so ganz genau darauf ankam. Das war eine Wiederentdeckung. Der Mensch ist schön, er ist klug, jeder Mensch ist irgendwie anders, er hat seine eigene Schönheit. Und wir erleben ja auch in unserer heutigen Gesellschaft, dass Vielfalt gefeiert wird. Nun, aus christlicher Sicht ist Vielfalt kein Wert an sich. Also, dass wir alle anders sind, das ist noch nicht ein Wert an sich, sondern die Vielfalt aus christlicher Sicht findet eigentlich ihre Schönheit, wenn sie zusammengefügt ist, wenn die unterschiedlichen, die individuellen, die besonderen Menschen auch ein Miteinander, eine Einheit bilden. Wenn jeder für sich sein eigenes Dasein und Schönsein und seine eigenen Schrullen feiert, dann ist das nicht unbedingt was Schönes. Ich denke da weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke da immer an die eine oder andere meiner jungfräulichen Lehrerinnen, die alt geworden waren und immer nur für sich gelebt hatten und eben auch ja dabei seltsam geworden sind. Weil eben dann nur für sich zu sein und sich hauptsächlich um sich selber zu drehen, ist nicht an sich schon etwas Gutes und Gesundes. Wenn man die Reformation nun aus moderner Sicht deutet, dann könnte man den Eindruck haben, als ob die Botschaft nun gewesen wäre, okay, jetzt kann jeder seinen eigenen Glauben haben, ne, vielleicht mit Friedrich der Große, jeder kann jetzt nach seiner Fasson selig werden, wir sind nicht mehr abhängig von der einen Kirche, die uns irgendwie was vorschreibt, was wir alle glauben sollen, und wer Lust hat, kann vielleicht noch ein bisschen Buddhismus hinzufügen und dann wie Harpe Kerkeling, den manche zum Bundespräsidenten wählen wollen, und sagen, na ja, ich bin christlicher Buddhist oder vielleicht auch buddhistischer Christ, das weiß ich nicht so ganz genau, aber irgendwie sowas. Ja. Man könnte denken, das hätte die Reformation gewollt und ermöglicht. Und sie hat auch die Individualisierung offensichtlich gefördert. Aber das wollte sie tatsächlich nicht, weil sie nämlich von der Bibel abhing. Und von der Bibel abzuhängen, das hieß für sie, sie wollte zwar die Missstände in der Kirche, in der römisch-katholischen Kirche damals, ändern, aber sie wollte die Kirche erneuern. Die Reformation wollte die Kirche auch nicht eigentlich spalten. Übrigens, deswegen hat der Philipp ja auch nicht gesagt, wir gründen eine neue evangelische Kirche in Hessen und daneben kann es auch eine katholische geben. Sondern es war für ihn ganz klar, die ganze Kirche wird reformiert. Und hier ist die Ordnung dafür, wie wir das machen. Und aus der ganzen, ich sage es jetzt mit heutigen Worten, damals hat man nicht so geredet, aus der ganzen katholischen Kirche machen wir jetzt eine ganze evangelische Kirche. So war das ja übrigens in Homberg auch noch zumindest lange Zeit. Es gab nur ein paar verstreute Katholische. Und eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg sind in größerer Zahl katholische Mitbewohner hier nach Homberg gezogen, sodass man jetzt dann zwei konfessionsunterschiedliche Bevölkerungsgruppen hatte. Aber wenn wir verstehen wollen, was die Antwort der Reformatoren war auf diese Situation, dann müssen wir zur Bibel zurückgehen. Wir müssen zu Gott und zu seinem Wort zurückgehen. Denn die Antwort der römischen Bischöfe und dann auch des damaligen Kaisers und der Kurfürsten und so weiter hieß, die Macht muss, auch wenn Reformen notwendig sind, immer in unserer Hand bleiben. Ja, also, dass Reformen notwendig sind, darüber war man sich sogar ziemlich einig, aber es war eine Frage der Macht. Was antworteten die Reformatoren? Sie sagten, der einzelne Mensch muss zurück zu einem persönlichen Glauben an Christus. Von dort aus wird die Kirche erneuert und auch die Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied wahrnehmt. Ja, also das sind zwei ganz unterschiedliche Sichten, die übrigens heute immer noch kämpfen und eigentlich durch die ganze Geschichte gekämpft haben. Die eine Sicht denkt, naja, du musst sozusagen von oben herunter reformieren. Irgendjemand sitzt da und sagt, ihr seid alle faules Pack, werdet mal fleißiger. Oder steht oder wie auch immer, ist ja auch egal. Ja. Irgendjemand bestimmt das von oben und er macht jetzt Gesetze, die uns dazu antreiben, alle fleißiger zu werden. Ich karikiere, ihr merkt das. Das ist die eine Idee, ja. Eine Idee, die irgendwo da ist und die auch immer auch die Kirche durchzogen hat. Weil die Reformatoren aber, unser Philipp hier und Lambert von Avignon, von der Bibel geprägt waren, hatten sie eine andere Idee. Natürlich müssen Dinge auch organisiert werden und natürlich braucht es auch eine Obrigkeit. Aber die entscheidende Veränderung, die beginnt woanders und auf einem anderen Weg. Die beginnt da, wo der einzelne Mensch im Glauben an Jesus Christus erneuert wird. Wo er Christ wird, ein neuer Mensch. Wo er erkennt, das hat Jesus für mich getan. Er ist für mich gestorben. Ich gehöre zu ihm. Und als dieser neue Mensch dann aber auch erkennt, oh, ich gehöre ja mit den anderen Christen zusammen. Und von da aus sich sein Leben verändert. Und dann übrigens auch ganze Gesellschaften verändert werden. So wie man sagen kann, dass die Reformation ganz wesentlich Europa verändert hat. Beispiele dafür werde ich noch nennen. Rom dachte dagegen, die einfachen Menschen, die sind alle unberechenbar. Dumm sind sie außerdem noch. Wenn man denen jetzt die Bibel zu lesen gibt, die werden alles falsch verstehen. Ja, deswegen war übrigens bis 1964 von der katholischen Kirche offiziell das Bibellesen für katholische Christen verboten. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Ja? Die Begründung hieß, wenn ihr das lest, werdet ihr es falsch verstehen. No, ihr werdet vielleicht die Geschichte von der Ehebrecherin lesen und dann werdet ihr denken, ach Jesus, vergib doch den Ehebruch so großzügig und sagt, ja, wenn die anderen dich nicht verurteilt haben, verurteile ich dich auch nicht. Also werden die Leute verstehen, oh, man kann einfach seine Ehe brechen. Lasst die Leute das lieber nicht so lesen, das verstehen die nur falsch. Man dachte auch, dass bestimmte Verse vielleicht, keine Ahnung, unzüchtige Gedanken fördern könnten, wenn man vielleicht die erotischen Lieder im Buch Hohelied liest oder sonst irgendwie was. Also besser nicht lesen. Die Priester könnten einem sagen, wie es richtig zu verstehen ist, sonst gibt es nur Missverständnisse. Die Reformatoren hatten eine andere Vorstellung und das war ja 1526 hier in Homberg auch schon so. Da kursierten ja schon reichlich Bibeln, Neue Testamente vor allen Dingen, und die wurden gelesen vom Volk. Ich habe am Freitag eine Geschichte ja erzählt, wo das auch selbst im Wirtshaus man miteinander Bibel gelesen hat. Also man ging davon aus, der Mensch kann Gottes Wort hören, er kann und soll natürlich das im Zusammenhang richtig verstehen und man kann natürlich auch was falsch verstehen, das kann man übrigens immer, aber das Wort Gottes wirkt durch Gott selbst an den Menschen. Es verändert sie, es erneuert sie und deswegen sollen sie es lesen. Die Reformatoren wollten deswegen, dass möglichst alle lesen können, dass sie gebildet sind, dass man sie unterrichtet. Sie wollten, dass man möglichst auch mindestens mal zweisprachig ist. Deswegen hatte Luther Gottesdienste eingeführt und hat gesagt, naja, wir machen einen lateinischen Gottesdienst und einen deutschen Gottesdienst. Und seine komische Begründung war, der lateinische Gottesdienst soll dazu sein, damit die Jugend ordentlich Latein lernt und dass sie dann auch die lateinischen Schriften, die waren damals noch ziemlich verbreitet, eben auch lesen und verstehen kann. Übrigens gab es deswegen auch evangelischerseits jeden Tag Gottesdienste. Meistens zwei, einen morgens, einen abends. Man konnte also mal schnell vor der Arbeit einen Gottesdienst besuchen und nach der Arbeit auch noch einen. Das war auch neben der Verehrung Gottes, und die war vielleicht war die Hauptsache, aber das war auch ein Bildungsfaktor, ein wesentlicher Bildungsfaktor. Wodurch wurden Menschen gebildet? Durch Lesen. Sie lernten lesen, sie lernten Bücher schätzen. Und plötzlich lasen die Leute überall. Es wurden Bücher gedruckt. Oft konnten die Drucker gar nicht so schnell drucken, wie die Bücher schon wieder weg waren. Das war eine Riesenanzahl, 3000 Bücher. Aber oft, ich sag mal, die kamen gar nicht bis in den Buchhandel. Also die waren schon vorher praktisch von der Druckerpresse weg verkauft. Und die Leute lasen Bücher. Warum das alle? Die römische Kirche hielt das damals für einigermaßen aussichtslos. Sie dachte, Wissen ist gut und wichtig, Bildung, ja, ist schon wichtig, aber das reicht für die Eliten, für die klugen Leute. Und es ist besser, dass das breite Volk nicht zu klug ist. Das stört nur. Da stolpert man hinterher über sein eigenes Wissen und kriegt vielleicht noch verrückte Ideen. Wenn wir uns also die Homberger Reformationssynode und dann auch die Homberger Reformationsordnung anschauen, dann sehen wir, die ist ganz geprägt von der Haltung, die die Reformatoren in dieser Hinsicht hatten. Die Bibel und die Kenntnis der Bibel stand über der Machterhaltung. Der Philipp, der hat das auch versucht, persönlich zum Ausdruck zu bringen. Der hat hier in der Stadtkirche kein Wort gesagt. Der war zwar dabei bei der Reformationssynode, aber hat nicht geredet. Und zwar seine Begründung war, ich will hier nicht auftreten als der Landesfürst, der jetzt bestimmt, was alle zu glauben haben. Ich möchte gerne, dass auf dieser Synode biblische Argumente vorgetragen werden. Und er hat übrigens deswegen auch eingeladen und gesagt, wer möchte, nachdem die Ordnung vorgestellt worden war und die Ideen, wer möchte widersprechen? Aber dann hat er eine Grenze gezogen und hat gesagt, also widersprechen heißt nicht, also nicht er persönlich, aber seine Leute, haben gesagt, widersprechen heißt nicht, dass jetzt jeder hier seinen Blödsinn in den Raum schreien kann, ja? Sondern widersprechen heißt, schlagt die Bibel auf, gibt Argumente aus Gottes Wort und sagt, warum deswegen das oder das, was wir uns überlegt haben, falsch ist. Ihr könnt widersprechen, wir wollen drüber reden, aber bitte mit guten Gründen, ja? Nicht der hat recht, der hier am lautesten schreit oder, keine Ahnung, die meisten Soldaten hat, sondern es sollen die guten Argumente zählen. Es soll vor allen Dingen, sollen natürlich die guten Argumente aus der Bibel zählen. Das erste Kapitel dieser Reformationsordnung beschäftigt sich dann auch damit, dass sie sagt, das Wort Gottes, die Heilige Schrift, soll als Norm, als alleinige Norm in der Kirche gelten. Sie soll auch für jeden einzelnen Gläubigen die einzige und sichere Richtschnur zum Heil, zur Rettung sein. Menschliche Meinungen, auch die Traditionen, müssen deswegen zurücktreten. Von daher wurden dann auch bestimmte Dinge, die sich so eingespielt hatten in der Kirche, geändert. Interessant ist das 15. Kapitel über die innere Organisation der Kirche. Darauf hatte ja auch Kurt Aland so ein bisschen angespielt. Da wird nämlich gesagt, dass die Kirche die Gemeinschaft der Glaubenden ist und dass eigentlich nur solche dazugehören, die auch nicht nur dem Namen nach Christen heißen, sondern es auch vom Herzen her sind. Praktisch stellte man sich das so vor, dass man sagte, naja, wir werden jetzt einen Monat lang predigen und jeder soll regelmäßig in die Kirche gehen, wie gesagt zweimal am Tag, und dort praktisch die wesentlichen Lehren des Glaubens erstmal hören. Viele der damaligen Christen hatten keine Ahnung, also auch nicht viel anders als heute bei vielen, die sich Christen nennen, hatten gar keine Ahnung, was da eigentlich in der Bibel steht und was man glauben soll oder nicht glauben soll. Und dann können sie eine Entscheidung treffen und sie können sagen, wir wollen Christen auf dieser Grundlage sein oder nicht. Wir glauben das oder wir glauben es nicht. Und die, die sich dann dazu bekennen, die sollen letztlich auch die Kirchenversammlung bilden, zusammenkommen und regelmäßig miteinander alles regeln. Man wollte Leiter wählen, Prediger, und die sollten dann auch über den Weg der Kirche wachen. Sie sollten das Vermögen verwalten, die Armenpflege regeln und so weiter und so weiter. Aber entscheidend war die Bibel, entscheidend war das Wort Gottes. Und jetzt hören wir noch mal kurz auf den Abschnitt aus dem Epheserbrief und erinnern uns, Moment halt, was ist es denn eigentlich dort, was die Einheit, die Gemeinschaft, das Gemeinsame der Christen bildet? War da nicht auch davon die Rede, dass Gott selber zum einen die Mitte ist und dann vor allen Dingen Hirten, Lehrer, Evangelisten, also Leute, die Gottes Wort lehren, ein Geschenk sind? Das ist also zentral um die Bibel und um Gottes Wort geht, dass die das letzte und entscheidende Wort immer hat in allen Dingen und natürlich auch in der Gemeindeversammlung. Die Sache übrigens war nicht nur in Homberg so, sondern eigentlich insgesamt für die Reformation ziemlich klar. Also Luther hat ein bisschen später formuliert, denn es weiß Gottlob ein Kind von 7 Jahren, was die Kirche ist, nämlich die heiligen Gläubigen und die Schäflein, die des Hirten Stimme hören. Was ist Kirche? Nicht die Organisation von oben, sondern die Gemeinschaft derer, die glauben. Nochmal zu unserem Bibelabschnitt. Die Kirche ist hier der Leib des Christus, ist hier im Epheserbrief. Immer wieder wird davon die Rede. Es ist der Leib, ein Körper. Und dieser Leib besteht aus vielen Gliedern. Also so wie unser menschlicher Körper. Ja? Und da gibt es Hand und Fuß und Arm und Auge und Ohren und was weiß ich was an diesem Körper. Und diese Glieder zusammen bilden eben die Einheit des Körpers, des Leibes. Und jetzt fehlt noch was. Es braucht einen Kopf. Und wer macht den Kopf? Kein Papst, sondern in der Bibel Christus selber. Christus ist das Haupt. Christus ist der Kopf dieses Leibes. Er ist der eigentliche Leiter. Nicht der Pastor, nicht der Bischof, nicht der Papst. Es ist immer Christus selber. Versteht ihr das, ja? Also übrigens, Paulus formuliert das ausdrücklich aus und sagt, ja, die Glieder sind sehr verschieden. Manche sind gering geachtet und manche sind höher geachtet. Manche sind halt nur wie ein Auge und andere wie ein kleiner Zeh oder ich weiß nicht was. Und jemand könnte sagen, ach, was brauchen wir dieses oder jenes, was doch nur so gering ist am Körper. Nein, in all ihrer Verschiedenheit ist das Besondere und Wunderbare gerade, dass hier aus der Vielfalt eine wunderbare Einheit geschaffen ist, die die Vielfalt nicht aufhebt, sondern die Vielfalt erst wertvoll macht durch die Einheit. Wenn wir hier den Abschnitt anschauen, dann sehen wir, dass die Einheit zuerst einmal gebildet wird unter diesem Dreiklang Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dann darüber hinaus auch noch in einem Siebenklang, denn dem Heiligen Geist, die Reihenfolge ist hier in dem Abschnitt genau umgekehrt, es ist Heiliger Geist, dann kommt Jesus Christus und dann der Vater. Aber da steht der Heilige Geist an erster Stelle und ihm ist zugeordnet die glaubende Hoffnung und die Kraft, uns miteinander zu verbinden. Also die Verbindung in dem einen Leib, das ist dem Heiligen Geist zugeordnet. Er schafft die Zuversicht in uns, dass Christus uns gerettet hat. Er schafft den Glauben in uns. Er sagt den Glaubenden, du bist Kind Gottes. Und er schafft auf die Art und Weise auch das Bewusstsein dafür, dass wir zusammengehören durch diesen einen Gott und dass wir Gemeinschaft der Glaubenden sind. Übrigens, wenn euch oder Ihnen das unser Glaubensbekenntnis vor Augen ist, dann ist da der dritte Artikel, ich glaube an den Heiligen Geist. Und unter diesem dritten Artikel heißt es dann auch, ich glaube an die eine heilige christliche Kirche und an die Gemeinschaft der Heiligen. Also da ist genau wie hier auch dem Heiligen Geist dieses Wunder zugeordnet. Dann ist Christus, der uns miteinander verbindet. Er tut das durch den Glauben und die Taufe, die er uns schenkt. Zum einen geht es hier darum, dass der Glaube eben der Glaube an das ist, was Christus getan hat und dass wir an Jesus glauben. Die Taufe wird hier deswegen erwähnt, weil sie das äußere Zeichen ist, dass wir mit Christus und mit der Rettung verbunden sind. Schließlich ist Gott der, der uns miteinander verbindet, Kraft seines Wesens. Nach meiner Überzeugung wird hier die geschöpfliche Seite unseres Lebens angesprochen. Vor allen Dingen unser praktisches Leben. Gott ist hier alles in allem, der ist überall da, der kümmert sich und wirkt. Und es geht auch darum, dass eben unsere Einheit, unser Miteinander in der Kirche nicht eine gedachte Größe nur ist, eine philosophische Größe, sondern auch tatsächlich stattfindet im gegenseitigen Helfen und Dienen, im Raten, im gegenseitigen Lehren und so weiter und so weiter. So können wir jetzt also als beschenkte Menschen miteinander dienen und einander dienen. Das ist das, was uns in diesem Bibelabschnitt hier deutlich gemacht wird. Und die Homberger Kirchenordnung, die wollte das nun auch praktisch machen. Sie wollte das auch in bestimmte Formen gießen. Man kann darüber diskutieren, ob die Form richtig gut zu früh oder ob man es vielleicht noch besser machen kann. Ich glaube, dass es deswegen keine festen Gemeindeordnungen in der Bibel gibt, weil die auch im Laufe der Zeit immer mal wieder angepasst werden müssen. Aber trotzdem geht es um diese inneren Werte. Es braucht auch ein tatsächliches Miteinander. Wir erinnern uns nochmal an das Grundprinzip. Ja? Am Anfang hört immer der Mensch die Botschaft von der Rettung durch Jesus Christus. Von dort aus soll er lernen, wie er sein Leben dann als Kind Gottes führen kann. Das ist nicht umgekehrt. Nur man macht nicht Christen dadurch, dass man ihnen bestimmtes christliches Verhalten beibringt oder irgendein äußeres Christentum, sondern sie werden es durch diese innere Kraft, durch die inneren Werte. Übrigens, das war auch Luthers Angst, als er die Homberger Reformationsordnung abgelehnt hat, dass vielleicht durch zu viel Ordnungen und Gesetze das Gewicht sich verschiebt und dass die Leute hinterher denken, naja, wir machen Christen und Kirche durch äußere Gesetze. Das geht natürlich nicht. Ich bin der Überzeugung, dass Franz Lambert das auch nicht wollte und das auch durchaus genauso gesehen hat wie Luther. Aber wie gesagt, dieses Missverständnis ist bei uns ziemlich schnell da. Wohin nun führt das, wenn wir Beschenkte sind? Hier heißt es, wir sind vor allen Dingen zuerst einmal beschenkt damit, dass wir lernen. Deswegen hat Gott eben Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer gesetzt. Das sind alles Aspekte, wie uns das Evangelium nahegebracht wird. Das ist sozusagen die Mitte dessen und der Anfang, das bestimmt zuerst einmal alles. Am Anfang brauchen wir die Botschaft, in der Mitte brauchen wir die Botschaft. Das Wort Gottes schenkt uns den Glauben. Aber dann ist die Kirche auch Dienstgemeinschaft. Ja, das kommt in diesem Abschnitt auch zum Ausdruck und davon ist auch die Homberger Kirchenordnung bestimmt. Das ist ein ganz anderes Denken, als das in der römischen Kirche und auch über weite Teile des Mittelalters der Fall war. Ich weiß nicht, ob Sie das vor Augen haben. Heute gibt es in den Kirchen überall Kirchenbänke. Das ist aber eine spätere Erfindung. Heute haben auch katholische Kirchen alle eine Kanzel. Die gab es aber ursprünglich nicht. Die sind alle später eingebaut worden, erst nach der Reformation. Unsere Stadtkirche ist ja auch eine ursprüngliche Marienkirche und ursprünglich natürlich eine katholische Kirche gewesen. Und die hatte ursprünglich natürlich auch keine Kanzel. Da wurde nicht gepredigt. Da gab es auch keine Bänke, wo man saß und zugehört hat. Sondern der Mittelpunkt war eigentlich, dass die Priester, von denen es meistens eine ganze Reihe gab, in dieser Kirche an den verschiedenen Seitenaltären Messopfer brachten. Das war so eine Art kleines Abendmahl. Da waren meistens überhaupt gar keine Leute dabei. Oder wenn, dann mal zwei oder drei, die daneben standen und dem irgendwie zugehört haben. Der Priester alleine hat da sein Brot gegessen und seinen Wein getrunken und so weiter. Und die Leute, die liefen mal in die Kirche rein, die kriegten das mit, dass das da und dort halt stattfand und dann gingen sie wieder raus. Das war Kirche, da spielte eben das eigentliche, das Wort Gottes so gut wie keine Rolle. Erst mit der Reformation hat sich das geändert. Plötzlich stellte man fest, okay, auch wenn die Gottesdienste nur kurz sind und die Predigt 10 Minuten, okay, dann können die Leute auch weiterhin stehen. Aber als die Prediger ermahnt werden mussten, nicht zu lange zu predigen, weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, es gibt Kirchen, da gibt es Sanduhren, die wurden halt aufgestellt für den Prediger. Und war in Berlin in einer reformierten Kirche, dann habe ich natürlich gefragt, okay, wie lange durfte denn der Prediger hier predigen? Ja, also die Sanduhr läuft in einer Stunde durch. Naja, da musste man also dann schon sitzen. Und manche Prediger erlaubten sich dann auch, die Sanduhr nochmal umzudrehen. Naja, okay. Und dann eben 2 Glasen lang zu predigen. Okay, aber jetzt Klammer wieder zu. Nein, die Kirche sollte was anderes sein, nämlich gemeinsames Hören auf Gottes Wort und von da aus Dienstgemeinschaft aneinander. Und das bestimmte auch diese Ordnung. Und das machte aber jetzt auch mündige Christen. Solche, die nicht so leicht verführbar sind. Jetzt könnte man denken, wenn es nur gute Menschen gibt, dann wird man ja zum Guten verführt. Aber die Bibel sieht, naja, wenn der Mensch verführbar ist, dann ist er in alle Richtungen verführbar. Wenn er nicht dazu in der Lage ist, Dinge zu beurteilen, wie es Gott eigentlich will, vom Glauben und vom Wort Gottes her, dann ist er in alle Richtungen verführbar. Und dann wird er hin und her geworfen und dann wird er zuallermeist zum Bösen verführt. Und das will hoffentlich niemand. Wir machen einen kleinen Sprung und fragen uns, was bedeutete das eigentlich für das, was ich schon angedeutet habe, dass auch durch die Reformation die gesamte europäische Gesellschaft verändert wurde. Ich denke, ihr habt schon eine Ahnung jetzt davon, ja, was das bedeutete, wenn man plötzlich Menschen zu mündigen Bürgern erzieht, wenn man plötzlich ihnen zutraut, dass sie was entscheiden können. Das taten die Leute. Und durch die Reformation brach eine riesige gesellschaftliche Diskussion darüber an, was denn gut und richtig ist und wie man Dinge entscheiden sollte. Es gab Ratsversammlungen und Bürger, die daran beteiligt waren und so weiter. Und auch die Bauern, könnte jetzt sagen die dummen Bauern, aber die Bauern waren nicht dumm, auch die Bauern beteiligten sich daran und hatten, man muss auch aus heutiger Sicht sagen, wenn man teilweise die Schriften liest, durchaus gute Ideen. Und man bestand auch darauf, dass mit guten Gründen gute Ideen vorgebracht wurden. Das alles hatte Folgen. Das hatte zum Beispiel eine ganz wesentliche Folge, die im Grunde genommen schon vorgezeichnet war, auch durch das Mittelalter, aber dann durch die Reformation ganz wesentlich bestärkt wurde. Nämlich, es war ganz klar, die Familie Gottes, die Gemeinde, die steht höher als die leibliche Familie. Jesus hat das eigentlich schon gelehrt. Er hat deswegen die Familie nicht abgewertet, aber er hat gesagt, wo sind die Prioritäten? Die Prioritäten liegen immer in der Verbindung mit Gott und dann in der Verbindung zu den Glaubensgeschwistern zuerst. Was hat dieses Denken bewirkt? Dieses Denken hat zu einer weitestgehenden Überwindung des Clan-Denkens in den westlichen christlich geprägten Gesellschaften geführt. Wenn ihr jetzt unter Clan-Denken euch irgendwas in den Ohren klingelt, dann liegt ihr damit gar nicht so falsch, ja? Auch wir haben natürlich eine Diskussion heute, wo aus anderen, nämlich nicht christlich geprägten Gesellschaften, uns solches Clan-Denken sich hier etabliert. Und plötzlich merken wir, Moment, das sind ganz andere Werte. Hier geht die Solidarität mit der eigenen Familie immer vor. Ich mache das mal praktisch, ja? Also natürlich haben wir heute auch noch sowas wie Vitamin B, ja? Und jemand sagt, ach, du suchst einen Job? Da helfe ich dir, ich kenne da einen. Und natürlich, wem wird man zuerst helfen, einen guten Job zu finden? Der eigenen Familie, ja? Und es gibt Staaten, die sind im Clan-Denken so, dass klar ist, okay, wenn jemand Minister wird, dann sorgt er erstmal dafür, dass seine ganze Familie Jobs kriegen. Ob die dafür geeignet sind oder nicht, ist vollkommen Schnurzepiep. Die gehören halt zu meiner Familie. Dann kriegen die einen ordentlichen Job. Ist eigentlich auch naheliegend, oder? Würdet ihr doch für eure Familie auch tun, ne? Ihnen einen guten Job besorgen. Wir merken aber, dass die Reformation das christliche Denken unserer Gesellschaft anders geprägt hat. Der Glaube hat aber auch der Gesellschaft ein einendes Band geschenkt, der gesamten europäischen Gesellschaft. Das war etwas, was sehr, sehr prägend war. Christsein galt natürlich auch zur Zeit der Reformation immer prinzipiell als richtig. Aber jetzt sollte dieses Christsein auch die gesamte Gesellschaft durchziehen, in allen Fragen eine Rolle spielen. Und das hat es auch. Und ich habe jetzt keine Zeit, das im Einzelnen zu entfalten, aber wir merken im Moment, wie diese, ich sag mal, prägenden Elemente des Christseins in den letzten 50, 60 Jahren zunehmend aus unserer Gesellschaft, aus den westlichen Gesellschaften überhaupt entfernt werden und welche Folgen das am Ende hat. Ich muss noch auf eins hinweisen, das Prinzip der allgemeinen Bildung. Und zwar insbesondere auch für einfache Menschen. Wie gesagt, Bildung für sowieso Kluge und für Ausbildung von Eliten, das hat man lange Zeit für gut gehalten. Die Reformation hat dazu geführt, dass alle lesen lernten. Und das war nicht nur so, dass das von oben aufoktroyiert wurde. Warum wollten die Leute lesen lernen? Damit sie ihre Bibel lesen können. Die wollten das auch, ja? Die waren da nicht nur dazu gezwungen, nach dem Motto, okay, ich lerne so viel, wie unbedingt notwendig ist, damit ich meinen Beruf ausüben kann und den Rest spare ich mir. Die wollten lesen. Und es ist heute unbestritten, dass lesende Menschen ganz anders sind als Nichtlesende. Dass sie viel lebenstüchtiger sind, dass sie ganz anders mit Problemen umgehen können, dass ihr Denken davon beeinflusst wird und so weiter und so weiter. Darüber ist man sich durchweg einig. Und inzwischen erkennen wir, wenn das Lesen oder die Lesefähigkeit oder man nennt das heute Lesekompetenz wieder abnimmt, was das für Folgen hat. Inzwischen geht man davon aus, dass bei den jüngeren Leuten ein Viertel nicht mehr richtig lesen kann. Also das heißt, die können natürlich schon noch Buchstaben aneinander reihen und können noch irgendwie die Wörter erkennen und so weiter, aber die können nicht mehr eigentlich zusammenhängend ein Buch lesen und übergreifend zusammen. Und das beeinflusst ganz stark das Denken und auch bestimmte Fähigkeiten. Die Reformation, und das lässt sich sogar nachweisen, in den evangelischen Gebieten konnten immer, also eine gewisse Anzahl von Analphabeten gab es ja immer, aber gab es immer mehr Leute, die lesen konnten, als in den katholisch geprägten Gebieten. Wie gesagt, lässt sich statistisch über Jahrhunderte zeigen, dass das ein Faktor war. Dieses Prinzip der allgemeinen Bildung ist ganz wesentlich. Und das Letzte, was ich noch erwähnen will, ist, weil ich auch damit angefangen hatte, dass die Frage der Familie. Wir haben festgestellt, die Familie Gottes geht vor. Jetzt könnte man denken, zählt dann die leibliche Familie nicht mehr? Nein, das stimmt nicht. Würden wir jetzt hier im Epheserbrief weiterlesen, ja, dann würden wir sehen, gleich im nächsten Kapitel kommt ein ganzer Abschnitt über das Miteinander der leiblichen Familie. Mann und Frau und Kinder und so weiter. Also diese andere Gewichtung hat nicht dazu geführt, dass Familie nichts mehr zählte, sondern im Gegenteil sogar, dass man auch leibliche Familie geschätzt hat aufgrund des Wortes Gottes. Aber eben, wie gesagt, in anderer Weise geschätzt hat. Und hier ist wieder ein Segen der Reformation und auch, man könnte sagen, der Homberger Reformation zu sehen. Wie war nämlich die Situation vorher? Aufgrund der Regelungen vieler sogenannter Ehehindernisse gab es kaum vernünftige Eheschließungen. Die Priester konnten sich dauernd dem verweigern und sagen, nee, wir trauen dich nicht. Wenn die Eltern mit dem Schwiegersohn nicht einverstanden waren, sagten sie einfach, wir haben unsere Tochter dem Kloster versprochen. Dann fand keine Eheschließung statt. Es lebten ganz viele Leute unverheiratet zusammen. Es hauten viele einfach ab. Es waren sehr, sehr viele Kinder, eben, heute sagt man Scheidungsweisen, in der damaligen Zeit auch. Und natürlich hat das eine Gesellschaft erheblich belastet. Nun kann man, und zwar auch, kann man das sehr gut zeigen, dass die Reformation die Familie erheblich gefördert hat, sich gekümmert hat, auch um die Scheidungsweisen. Man hat versucht, die wieder in Familien, wenn die Ursprungsfamilie nicht herstellbar war, zu integrieren. Und über die Kraft von Familie, die Gott geschaffen hat und gewollt hat, auch Menschen in ihrer Lebenstüchtigkeit wieder zu fördern. Das war ein ganz entscheidender Faktor, der auch zu einer positiven Entwicklung von Gesellschaft beigetragen hat. Und übrigens auch das lässt sich heute nachweisen, dass zum Beispiel Jungs, die ohne Vater aufwachsen, und zwar weil der, was weiß ich, einfach abgehauen ist, als sie geboren wurden oder vielleicht noch bevor sie geboren wurden, wie das in manchen Gesellschaften durchaus nicht unüblich ist, dass die erhebliche Probleme haben in ihrer Reifung, viel häufiger gewalttätig und straffällig werden und zu Drogensucht neigen und was weiß ich was alles. Das ist ganz eindeutig, dass die Ordnungen Gottes für diese Welt gut sind. Das kann jeder mit offenen Augen sehen. Die Reformation hat das gefördert. So, ich muss noch mal zusammenfassen. Wir haben einen ziemlich weiten Bogen miteinander gemacht und gesehen, das, was da in der Homberger Reformationsordnung beschlossen wurde, das war nicht nur irgendein Klein-Klein, das waren nicht nur ein paar Ideen von irgendwelchen Menschen, sondern weil es auf Gottes Wort gegründet war und aus Gottes Wort herausgeflossen war. Deswegen lag darauf ein großer Segen. Und selbst wenn die Ordnung selber nicht umgesetzt wurde, so sind doch die Ideen in der Ordnung weitestgehend umgesetzt worden oder dann im Laufe der Jahre umgesetzt worden und haben Gesellschaften erheblich zum Besseren beeinflusst. Das Wichtige aus unserer Sicht ist aber, dass wir sehen, wie die Dinge von Gott eigentlich beschaffen sind und anfangen. Nämlich da, dass er zu dir und mir redet. Dass er sagt, ich will dein Gott sein, du sollst mein Kind sein. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Vertraue darauf. Und von diesem Kern aus wächst wunderbare Frucht, so sagt es das Neue Testament. Frucht des Glaubens, schöne Frucht, die unser Leben besser macht, das Leben der Kirche und der Welt genauso. Amen.